Hallo und herzlich willkommen bei Wilde Möhre, dem Podcast für Biodiversität und Familie. Mein Name ist Sarah, ich bin Umweltbildnerin, Biodiversitätspädagogin und Mama von 4 Kindern. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wilde Möhre. Wie versprochen, nehme ich euch heute mit in meinen Garten. Und wo könnte man das besser machen als vor Ort im Garten? Damit ihr da auch ein bisschen so die Umgebungsgeräusche mitnehmt und ich besser erklären und beschreiben kann, was hier so vor sich geht bei mir. Leider hat das mit meinem externen Mikrofon jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Deshalb über das Handy-Mikrofon ist jetzt nicht die beste Lösung, aber wir schauen mal, wie das kommt und ob man da auch wirklich was hört. Ansonsten machen wir das einfach nochmal. Genau, heute spazieren wir virtuell durch meinen naturnahen Garten, würde ich schon sagen, dass er das ist. Ganz besonders ist es aber meine kleine Oase der Ruhe. Und wir haben hier wirklich richtig Glück gehabt, dass wir dieses Stückchen Natur gefunden haben, beziehungsweise auch hier sein dürfen. Wir waren wirklich sehr, sehr lange auf der Suche und gerade im Bereich Kleingarten, so Schrebergärten, haben wir immer wieder uns mal beworben. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist das wirklich total schwierig, da reinzukommen und was zu bekommen. Also es geht meistens unter der Hand weg, so habe ich zumindest das Gefühl, und ganz viel auch über ja, Vitamin B und manche vererben es sogar weiter. Und das ist schon in vielen Generationen in der Familie, dieses Stückchen Land in den Schrebergärten. Drum haben wir eben nicht aufgegeben mit der Suche und haben weitergesucht. Und dann war über Kleinanzeigen tatsächlich mal ein Stückchen Streuobstwiese zu verpachten. Und dann sind wir gleich hin, weil das ganz in der Nähe unseres Wohnortes ist. Und haben es uns angeguckt. Und das ist ein ziemlich großes Stück gewesen, das die Leute verpachten wollten. Und wir haben uns dann auch tatsächlich für 1500 Quadratmeter entschieden, weil wir nur so gewährleisten konnten, dass wir wirklich sehr, sehr viel Vielfalt haben. Das ist so ein bisschen unterteilt, das Ganze, in einen Bereich so also Naschgarten, und ganz unten ist sogar ein kleiner Bach, der hindurchfließt, wirklich mini, mini, aber er ist da. Und direkt dort sollte auch der Gemüsegarten entstehen in der Planung. Und dann kommen eben die Apfelbäume, und es ist im Grunde eine Streuobstwiese mit. Es ist ein Teich mit, der, wenn wir ihn nicht genommen hätten, zugebaggert worden wäre. Es ist ein kleiner Schafstall dabei, in dem keine Schafe stehen. Aber es ist einer da, den haben wir jetzt umfunktioniert zu unserem, wenn es plötzlich regnet, Bereich, oder auch auf jeden Fall, um unsere Geräte und unsere Sachen so dort zu verstauen ein bisschen. Und die Kinder können dort in einem Räumchen auch ein wenig basteln und malen. Genau, wir haben uns deshalb für dieses große Stück entschieden, weil wir nur so dann wirklich eben diese vielen Elemente haben konnten. Und ansonsten der Schnitt einfach auch überhaupt nicht gepasst hätte. Uns war klar, dass sehr viel Arbeit auf uns zukommt. Wie viel tatsächlich, haben wir absolut unterschätzt. Aber jetzt beschreibe ich erst einmal. Also warum habe ich mich überhaupt dafür entschieden, dass ich gerne einen naturnahen Garten möchte und nicht einen Garten, so ich sag mal einen englischen Garten mit einem getrümmten Rasen, wo die Kinder Fußball spielen können und Purzelbäume schlagen können. Also in erster Linie habt ihr ja ein bisschen mitbekommen, dass ich so eine wachsende Sorge habe, wie es mit unserer Biodiversität weitergeht. Und ich wollte einfach meinen positiven Beitrag dazu leisten und nicht so einen perfekten, aufgeräumten Garten haben oder so eine grüne Wüste, wo einfach weder Kinder sich eigentlich wirklich wohlfühlen, noch die heimische Tierwelt. Und ich wollte einen Raum schaffen, in dem sich Natur entfalten kann, in dem ich Vögel beobachten kann, in dem ich Insekten beobachten kann. Natürlich auch meine Kinder sollten all das beobachten können. Also mein Ziel war es einfach, einen Garten zu gestalten, der ökologisch wertvoll ist. und trotzdem eben auch für uns ein Plätzchen bereithält. Genau, die Planung. Also wir mussten hier nicht arg viel planen, weil es war ja schon wahnsinnig strukturreich. Also wir haben uns ja schon für diese Struktur entschieden. Was eben im Raum stand, war damals, also es war Baustelle ein bisschen, als wir da waren. Da in einem Bereich war wirklich sehr viel angehäuft, was sich so zusammengetragen hat über die Jahre. Und das haben wir dann weggebracht, weil hier der Gemüsegarten angelegt werden sollte. Und es war schon viel Arbeit gerade, was das Anlegen des Gemüsegartens betrifft. Davon hatten wir jetzt dieses Jahr nicht sehr viel. Wir haben zwar wirklich, wir haben Hochbeete und wir haben so niedrigere Beete, wo dann auch einfach ein Rahmen aus Holz drumherum ist. Und wir haben auch die Erde vorbereitet und wir haben Phacelia ausgebracht. Aber das hat dieses Jahr einfach alles überhaupt nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, weil uns die Schnecken wirklich, wirklich richtig Schwierigkeiten gemacht haben. In erster Linie deshalb, weil ich ja auch nicht jeden Abend und jeden Morgen hier zum Absammeln raus kann oder auch irgendwie tun. Also bei mir kommt nichts Giftiges in den Garten rein. Dann lasse ich das lieber, wenn das ökologisch nicht funktioniert, dass sich das im Gleichgewicht hält. Dann verzichte ich da lieber darauf, dass ich meine Tomaten hier irgendwie halten kann und probiere es bei mir auf dem Balkon. Aber genau, also Gift möchte ich sowieso nicht ausbringen, kein Schneckenkorn, auch kein biologisch abbaubares Schneckenkorn, weil ich damit auch andere Tiere quasi in Gefahr bringe, die aber eben notwendig sind, damit sich hier ökologisch das so entwickelt, dass wir hier Kreisläufe haben, die das im Gleichgewicht halten und dass eine Art eben nicht überhand nimmt. Ich vermute, dass das einfach jetzt Pech war mit dem Wetter und wir hatten sehr, sehr feuchten Sommer, wir hatten sehr, sehr milden Winter und dass das jetzt einfach vom Zeitpunkt nicht gepasst hat. Und ich werde das nochmal probieren, auf jeden Fall, aber genau, wenn das dann wieder so laufen sollte, dann wäre es halt so. Ich investiere das nächste Mal vielleicht etwas weniger in die Jungpflanzen und sehe vielleicht nicht so arg viele Tomaten oder ziehe sie vorher auf meinem Fenster vor, auf meiner Fensterbank, weil das war dann schon emotional etwas schwierig zu verkraften, als ich dann nur einen Abend, einen Tag später in den Garten kam und nichts mehr da war, nachdem sie dann ihr Plätzchen gefunden hatten. Aber dann war das eben so. Ich meine, man muss ja dazu auch sagen, wenn sich das so entwickelt, bedeutet das ja nur, also ich meine, die Tomaten waren weg, aber es hat ja trotzdem extrem viel Grün hier. Das bedeutet, dass diese Tomaten einfach nicht mithalten konnten irgendwo auch. Ja, dann sind das, also die Pflanzen, die dann weg sind, sind ja meistens auch die, die sich hier nicht etablieren konnten. Und dann kommt halt eine andere Pflanze, die stärker ist. Ne? Wir kennen das so von Darwin, Survival of the Fittest, dass dann halt jemand anderes gewinnt. Und je mehr Gleichgewicht wir in unseren Garten bringen, desto mehr Vielfalt wird es auch sein und dass dann auch nicht diese eine Art, wie jetzt in diesem Fall die Schnecken, so überhand nehmen, dass da so ratzputz wirklich viele da waren und alles weggefuttert haben. Also das ist so meine Vorstellung davon und dem werde ich weiterhin nachgehen und weiterhin mich ausprobieren und schauen, was dabei rauskommt. Genau. Bei der Gestaltung habe ich dann noch Wert darauf gelegt, dass meine Elemente, von denen ich immer schon in meinen Kursen erzählt habe, ihr Plätzchen finden. Also ich habe eine kleine Insektennisthilfe aufgebaut und das hätte ich nicht erwartet, was da eingezogen ist. Das war 2 Wochen später war schon das erste Mauerbienchen drin. Und wenn ich jetzt da hingehe, also es ist wirklich schon arg viel zugewachsen da unten, ja, es ist wirklich Dschungel, kann man schon so sagen. Aber wenn ich dort hingehe und mir mal anschaue, wie viele Röhrchen wirklich von diesen kleinen Tierchen da, wie viele Wildbienen dort genistet haben, das ist schon erstaunlich. Und es freut mich total, dass die Arbeit da nicht umsonst war. Ich habe darauf geachtet, dass, wenn ich meine Röhrchen gesetzt habe, Also ich habe die Pappröhrchen benutzt, die gibt es, kann ich euch mal verlinken, wo man sowas herbekommen kann, weil das wirklich in weniger als 10 Minuten alles dann gefüllt ist, so ein Döschen. Also ich nehme dann immer diese Döschen, die man auch vom, so Tomaten, von der Tomatensoße oder von Bohnen so hernimmt, und die fülle ich dann mit den Pappröhrchen. Es ist echt wichtig, dass das mehr als 10 cm sind, weil nur dann werden auch die weiblichen Eier, also das schlüpfen dann halt auch die weiblichen raus, weil erst legen sie dann immer weibliche und dann am Ende kommen die männlichen Wildbieneneier, und wenn wir zu kurze Röhrchen haben, dann legen sie nur noch die männlichen Eier, und das bringt uns halt ökologisch nicht so arg viel. Und deshalb achtet darauf, dass die Röhrchen ab 10 cm lang sind. Vom Durchmesser dürft ihr euch da wirklich alles Mögliche, also bis von 3, 4 bis 5, 6, 8 cm Durchmesser. Größer soll es da nicht mehr werden. Aber bis dahin könnt ihr euch da wirklich Röhrchen nehmen, was passt. Und was auch sehr, sehr, sehr gut ist, sind die Röhrchen vom Bambus. Da einfach darauf achten, dass ihr dieses Knüppelchen da in der Mitte, was dann wirklich so eine Wand darstellt, dass ihr das jetzt vielleicht nicht in der Mitte habt, sondern eher gegen Ende. Und dann so 10 cm, ein bisschen mehr. Also es darf auch gerne variiert werden von der Länge her. Absägen und schleifen, damit die Wildbienen sich beim Rein- und Rausgehen nicht die Flügelchen aufschlitzen oder schneiden oder verletzen. Und dann könnt ihr da das Döschen füllen und habt schon eine fertige Nisthilfe. Weil die ihr im Baumarkt findet, die sind wirklich, vergesst das. Holt euch sowas auf gar keinen Fall. Erstens sind die Röhrchen zu klein, dann sind so viele Materialien da drin, mit denen die Wildbienen einfach gar nichts anfangen können. Und dann ist das Ganze auch noch dafür, dass es nichts taugt, absolut gar nichts, total überteuert. Also vergesst Baumarkt, Supermarkt und sonstiges Wildbienengehäus. Das braucht keiner. Was ihr machen könnt, sind diese ganz einfachen Döschen. Macht die mit euren Kindern. Setz dich mit deinen Kindern hin und füll da so 3, 4 Döschen. Stell sie irgendwo rein, wo kein Wasser hinkommt. Am besten Richtung Süden, damit sie es auch warm haben. Warte ab und beobachte. Genau. Die Wildbienen-Nisthilfe ist für mich mein Ersatz für Honigbienen als Bestäuber. Und genauso effektiv, wie ich finde und wie ich die Erfahrung gemacht habe. Und da braucht man gar nicht unbedingt nur gleich an Honigbienen denken, wenn man an Bestäuber denkt, sondern darf durchaus auch eine Wildbienennisthilfe oder auch bekannt als Insektenhotel vielerorts, aber ich sage lieber Wildbienennisthilfe, denn das ist es, nutzen, wenn man in seinem Garten gerne Bestäuber einladen möchte. Ein Sandarium, also quasi eine Fläche mit lehmigem Sand, weil die meisten Wildbienen nisten ja tatsächlich gar nicht in diesen Nisthilfen, sondern die überwiegende Mehrzahl nistet im Boden. Das habe ich noch nicht im Garten, möchte ich aber eventuell im nächsten Jahr umsetzen. Das ist so geplant, und auch eine Kräuterspirale soll hier noch einziehen. Aber das sind die Projekte für nächstes Jahr. Dieses Jahr haben wir schon ein paar Projekte umgesetzt. Das war der kleine Exkurs Richtung Wildbienen. Weiter geht's, genau. Dann haben wir ja den Teich, wie ich gesagt habe anfangs. Der Teich, das wusste ich nicht, dass da die Folie beschädigt ist. Damit konnten wir jetzt nicht arg viel was anfangen. Aber es ist so ein bisschen sumpfig. Und die Verpächter haben gefragt, ob sie den vielleicht einfach zumachen sollen, zubaggern, einfach entfernen. Und da aber so viele Tiere da drin leben, wirklich, ich denke mal, das ist ein Wasserfrosch, was da drin ist. Ich habe da wirklich schon viele Tierchen gesehen und Libellen. Es sind keine Fische drin, würde ich nie machen in einem Naturteich. Da ist zu viel Nährstoffeintrag, da ist zu viel, die fressen ja auch die ganzen Eier auf. Von dem her keine Goldfische bitte in den Naturteich. Sonst auch nichts eintragen, sondern immer warten, dass das von alleine kommt. Immer wieder mal schaue ich, dass ich mir so ein paar Wege freibahne. Ansonsten ist auch das Wildnis, aber das ist dann jetzt halt so, der darf verlanden. Also wirklich von Sumpf zu irgendwann mal Erde werden. Und dann überlege ich weiter, was ich daraus mache. Ganz arg stolz bin ich auf meine Benjeshecke, Benji-Hecke. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber es sind auf jeden Fall, habe ich da 6 Pfosten in den Boden gehauen, in einem Abstand von, also immer gegenüber einen Pfosten, und die sind dann immer auseinander 50 cm, so einen halben Meter, und dann immer nochmal einen Pfosten weiter, dass es so eine Linie ergibt wie eine Hecke, oder genau, wie eine Hecke. Das ist etwa 80 cm oder ein bisschen mehr, fast einen Meter, habe ich dann nochmal einen Pfosten reingehauen. Und dort sammle ich jetzt einfach Schnittgut, also wirklich Schnittgut von meinen Bäumen. Manchmal darf da auch ein bisschen was vom Rasen, da darf auch Laub rein, da darf so alles, was so anfällt im Garten, außer Kompost mache ich jetzt nicht da rein. Dafür habe ich ja meinen Kompost gesondert beim Gemüsegarten. Aber da darf so alles an Schnitt rein, und das ist Lebensraum. Das ist Lebensraum für Insekten, das ist Lebensraum für Säugetiere, das ist Lebensraum für Vögel, das ist Lebensraum für alles Mögliche. Total einfach, und ich finde es voll schön. Also mir gefällt das. Es würde wahrscheinlich etwas komisch aussehen in einem englischen Garten, aber in meinen Garten, finde ich, passt das gut rein. Ich mag es und ich bin total gespannt, was da rauskommt. Beziehungsweise was ich da so rausfliegen, kriechen, wandern sehe. Daneben direkt ist ein kleiner Steinhaufen. Da habe ich einfach die Steine, die ich so im Garten gefunden habe, nach der ganzen Aufräumaktion gesammelt und aufeinander gestapelt. Und wenn sich mal hier eine Eidechse oder was auch immer her verirrt, weil sie es hier schön findet, dann darf die da einziehen. Ja, dann haben wir unsere Obstbäume. Wir machen das so, dass wir, genau, also wir haben Apfelbäume hier, und wir, zum Thema Fallobst, da habe ich jetzt ganz aktuell erst recherchiert ein bisschen, was da so das Optimale ist. Also wir haben Kinder und ich möchte das nicht komplett einfach liegen lassen, überall verteilt, weil hier halt auch Wespen und andere Tierchen manchmal auf den Äpfeln sitzen, die dann gefallen sind. Deshalb räume ich sie ganz nah an den Baum ran, und die, die gut sind, dürfen auch zu Saft verarbeitet werden und anders verarbeitet werden. Und da wandert ein bisschen was auf den Kompost, ein kleines bisschen was lasse ich liegen. Also wirklich von allem etwas, damit, weil halt auch die Tierchen was brauchen. Also das ist für die wirklich eine richtig, richtig wertvolle Nahrung, so kurz vor dem Winter, wo die nochmal richtig schlemmen können, von Vögeln über Igel, über, ja, weiß nicht, alles Mögliche, was daran gehen kann. Ja, die Insekten, die schlemmen sich ja auch wirklich voll, den Bauch voll. Und dann können sie mit einem vollen Magen in den Winter starten. Deshalb ist es ein kleiner Schatz, dieses Fallobst. Und ich sehe das überhaupt nicht als Abfall oder Müll oder Sonstiges, und das ärgert mich auch nicht, dass es da ist. Ganz im Gegenteil, das ist so, es läutet für mich den Herbst ein, dass die Bäume jetzt dann fertig sind, quasi mit ihren Früchten. Und es ist ja irgendwo doch wie ein Geschenk eigentlich, nichts anderes für uns. Und das zu teilen, finde ich eigentlich eine schöne Geste, auch mit dem Kind. Also, dass die Kinder das auch ganz aktiv sehen, spüren und davon, da Teil sind davon. Und in jeden Naturgarten gehören für mich Kinder mit rein. Drum haben wir selbstverständlich auch ganz viele Kinderecken integriert. Plätze, wo wir dann so herrichten, dass die Kinder hier picknicken können, vielleicht auch mal zelten können, und Freunde immer eingeladen sind für feste Geburtstage und so weiter. Also für mich, ich finde, dass das auf jeden Fall seinen Platz haben sollte im naturnahen Garten. Ja, und ich hatte gesagt, wir haben diesen Naschgarten. Wir haben Johannisbeeren dort, Heidelbeeren und Brombeeren. Ich sitze direkt davor eigentlich gerade und beobachte die Ranken ein wenig, fast zu sehr. Also das, denke ich, macht auch nichts, wenn man die immer wieder mal ein bisschen in ihre Schranken verweist. Die sind hier eben auch. Und da gehen die Kinder immer ran. Und ich finde, es gibt für ein Kind nichts Besseres, als wenn es ganz direkt von einem Busch oder einem Baum oder was auch immer naschen kann. Erstens schmeckt es niemals so gut. Und zweitens ist das halt Naturerfahrung pur. Gell? Das ist wie uns, wie wir früher als Jäger und Sammler unterwegs waren und überwiegend vermutlich als Sammler eher, ist das ganz, ganz ursprünglich. Und das sollte jedes Kind erfahren, wie das ist. Das war auf meiner Suche nach einem Garten, war das Nummer eins. Ich will, dass meine Kinder von einem Beerenstrauch naschen können. Und klar gibt es das auch im Wald. Und natürlich kann man auch mal bei Freunden vielleicht sowas machen. Ist auch voll absolut richtig und gut. Und das sollte auch so sein. Aber es liegt halt dann nicht in meiner Macht, dass zum Beispiel an dem Busch jetzt da auch was ist. Oder dass wir das jetzt auch gerade dürfen. Und dann ist man vielleicht auch in der Menge beschränkt. Und so ist das einfach das Geschenk an uns von unserem Garten, dass wir da naschen können und auch einfrieren teilweise von den Johannisbeeren und da den ganzen Winter über immer wieder mal ein bisschen was rausziehen und etwas daraus kochen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Genau. Das letzte Element, was ich noch eingefügt habe, ist, ich habe dieses Jahr eine Wildblumenwiese ausgesät, eine Blühwiese wollte ich aussehen, habe ich auch gemacht. Es ist auch ein bisschen was gekommen, aber sehr vieles nicht. Ich weiß nicht genau, wo der Fehler lag. Ich denke, dass der Boden noch nicht mager genug war, obwohl ich Sand ausgebracht habe. Also eine Blühwiese, die kann man anlegen, indem man Schritt 1 die Grasnarbe entfernt, Schritt 2 ein bisschen die Erde auflockert, Schritt 3 Sand ausbringt, um den Boden auszumagern, Schritt 4 wirklich sehr, sehr gutes Saatgut bekommt. Und das bekommt man bei uns im Landkreis über Naturvielfalt. Gibt es ja immer wieder eine Aktion, wo man wirklich, wirklich super gutes Saatgut beziehen kann. Oder schau mal, ob es das nicht bei dir in deiner Stadt, Gemeinde, Landkreis auch gibt. Ansonsten kann ich dir auch noch mal bestimmt eine Internetseite raussuchen, wo du sowas herbekommst. Genau, das habe ich ausgebracht. Dann wird das festgedrückt. Super wäre eine Walze, habe ich nicht gehabt. Ich habe einfach ein Stück Holz genommen, so ein Brett, und habe das immer hingelegt, bin drauf gestanden, ein bisschen gesprungen und dann immer eins weitergelegt, sodass die Samen wirklich in der Erde verschwinden, ein bisschen. Also es kommt nichts drüber. Das, was drin war, waren Lichtkeime. Und dass die einfach auch nicht vom Wind weggeweht werden oder sobald es einmal regnet, schon weggespült sind. Da ich das alles gemacht habe und trotzdem aber nur 50% quasi von dem kam, was hätte kommen sollen, auch wenn Zweijährige dabei waren. Aber im ersten Jahr bilden manche auch eine Rosette bereits aus. Das war auch nicht da. Vermute ich ganz stark, dass es wirklich, also es hätte magerer sein müssen, genau. Genau, ich laufe auch immer wieder gerne durch den Garten hindurch und schaue mir immer so an, was da so gerade rechts und links blüht, also was darf bleiben, was darf weg, so in der Richtung. Und dann setze ich immer meinem Mann so ein paar Zeichen. Also ab und zu wird bei uns auch mal, darf auch mal der Rasenmäher durch. Weil, wie gesagt, also wir müssen ja halt auch mit den, also die Kinder spielen hier halt auch. Und das wäre zwar schon cool, wenn so die ganze Fläche einfach Natur bleiben darf und machen, was sie will. Aber es bringt natürlich auch ökologisch total viel, wenn manchmal, weil was wir jetzt an Tieren nicht haben, machen wir dann halt mit der Maschine. Und hier Tiere zu halten, wäre einfach nicht verantwortungsvoll, weil das halt nicht direkt am Haus ist. Also wir hätten überhaupt gar keine Kontrolle, was hier passiert. Deshalb haben wir uns dagegen entschieden. Und das machen wir dann halt mit dem Rasenmäher immer wieder mal. Und da setze ich halt dann immer meine Zeichen hin. So, hier darf, das muss bleiben. Das bitte nicht wegmachen. Jetzt steht da eine riesen Königskerze so mitten im Nichts. Aber das darf dann und muss bleiben. Und ja, so gehe ich dann halt manchmal durch. Er verzweifelt dann manchmal schon ein bisschen, aber ja, da wir uns auch schon ein paar Weichen kennen, lässt das halt stehen. Ich komme jetzt so langsam zum Ende. Es wird sicherlich noch mal eine Folge geben, gerade in Richtung, wie bereite ich meinen Garten vor dem Winter, auf den Winter vor. Aber jetzt gehe ich zum Äpfel sammeln, denn es ist soweit. Denn unsere Bäume schmeißen richtig viel an Äpfel ab. Und damit das dahin kommt, wo es hin soll, beteilige ich mich jetzt auch ein bisschen. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir mein virtueller Rundgang gefallen hat, da würde ich mich total freuen, wenn du mal reinschreibst unter den passenden Post auf Instagram, wie du den perfekten Naturgarten für dich definieren würdest. Das ist meine Definition, die du dir heute angehört hast. Ansonsten bin ich mir durchaus bewusst, dass dieser große Garten wirklich ein Glückstreffer ist und dass das überhaupt nicht möglich ist, dass jeder so etwas umsetzen kann oder auch in seinem näheren Umfeld findet. Das ist absolut selbstverständlich, weshalb du das auch absolut nur als Inspiration sehen darfst und dir vielleicht auch nur einzelne Elemente rausziehen kannst, die du dann in deinem Garten umsetzt. Und auch ein Garten mit 100 Quadratmetern kann zu einem Naturparadies für Kind und Natur werden. Weshalb wir natürlich hier in diesem Podcast auch darauf eingehen können, was sonst noch möglich ist, damit du diese Naturerfahrungen in einem naturnahen Garten mit dem Gärtnern, mit der Artenvielfalt und zur Förderung der Biodiversität auch anders an deine Kinder weitertragen und weiterreichen kannst, werden wir hierzu noch ein paar andere Themen besprechen, denn es gibt durchaus noch Möglichkeiten. Auch wenn du jetzt nicht auf dem Land lebst, wie wir das tun und vielleicht einen Landwirt gefunden hast, der dir ein Stück Streuobstwiese verpachtet, das ist schon nicht so oft, dann ja, freu dich auf die kommenden Folgen, denn da wird es nochmal ein paar Ideen und Möglichkeiten geben. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.